Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Apologetik-Projekt. Ich bin nicht alleine heute, sondern habe die große Ehre, heute mit Dr. Fabian Grassel zu sprechen. Herzlich willkommen erstmal.
Vielen Dank, Dave, für die Einladung. Es freut mich, hier sein zu dürfen.
Sehr gerne. Genau, Fabian, du bist Doktor, das heißt nicht, du bist Arzt, sondern du beschäftigst dich mit Theologie, mit Philosophie und in deiner Freizeit mit eher niederschwelligen Themen wie zum Beispiel Fußball, oder? Du bist Fußball-Jugendtrainer, richtig?
Ich würde hier gleich mal einhaken, Dave, und sagen, so etwas wie niederschwellige Themen, ich weiß gar nicht, ob es das gibt. Jedes Thema an und für sich ist wichtig und auch das Thema Fußball, weil du es ansprichst, ist natürlich ein wichtiges Thema. Vor allem, dass wir es in der richtigen Perspektive sehen, den Sport. Mhm. Ja. Und als Menschen sind wir ja spielerische Wesen, Homo ludens, ja, wir sind das spielende Wesen und da ist natürlich der Sport auch gerade als Ausgleich ein ganz wichtiges Element in unserer Lebens- und Freizeitgestaltung. Mhm. Aber du hast natürlich recht, um deinen Punkt darauf einzugehen, ich bin Fußballtrainer, ich habe lange Jahre höherklassig im Amateurbereich Fußball gespielt, ich war ein Fußballtorhüter, unter anderem in der Fußball-Landesliga in Bayern.
Das heißt, wir haben jetzt schon mal gleich ganz viele Sympathisanten. Ich meine, im deutschsprachigen Raum Fußball, ne? Da, du hast alle Welten erreicht, akademisch und Sport, ne? Super. Ja. Wir wollen heute allerdings nicht über Fußball reden, auch wenn es natürlich ein unglaublich wichtiges Thema ist. Ich selber bin gar nicht drin in der Fußballwelt. Ich bin mehr im Basketball verortet und im Schach. Okay, aber genau, wir wollen heute nicht über Sportarten reden, sondern eher über den, der die Sportarten durchführt, über den Menschen und über seine Natur. Du hast schon eben eine Natur angesprochen vom Menschen. Der Mensch ist ein spielerisches Wesen, ein spielendes Wesen. Die Frage, wer ist der Mensch, ist eine ganz entscheidende Frage. Nicht nur in der Theologie und in der Philosophie, womit du dich viel beschäftigst, sondern auch eine Frage unserer Gesellschaft, die sich dann viel widerspiegelt in gesellschaftlichen Diskursen. Jetzt sind wir ein christlicher Kanal. Wir sind beide überzeugte Christen und glauben an die Bibel und glauben an das, was die Bibel sagt. Würdest du denn sagen, die Bibel gibt uns überhaupt eine klare Antwort auf die Frage, wer ist der Mensch?
Ich würde unterscheiden, ich würde nicht sagen, ich glaube an die Bibel, sondern ich glaube der Bibel oder ich glaube der Offenbarung Gottes, wie er sie uns in den biblischen Schriften kundgetan hat. An etwas glauben ist eher an eine Person glauben. Ich glaube einer Person, ich glaube dann an die Person Jesus Christus. Ja. Das ist im Englischen haben wir nochmal I believe that, I believe something, eine Proposition. Und I believe in a person. Ich glaube an etwas, an eine Person. Also das wäre ein feiner Unterschied, denke ich, der uns weiterhelfen kann. Und die Bibel oder die 66 Bücher des biblischen Kanons geben ein extrem reichhaltiges Bild, ein extrem reichhaltiges Menschenbild wieder. Und gerade gleich zu Beginn in Genesis, im ersten Buch Mose, werden uns elementare Einsichten gewährt zum Wesen des Menschen, so wie Gott sich das gedacht hat. Und insofern ein klares Ja auf deine Frage. Wir haben hier einen Fundus, einen reichhaltigen Fundus an Erkenntnismöglichkeiten durch die schriftliche, spezifische Offenbarung Gottes, wie er sie hier gegeben hat. Und wenn wir uns die westliche, speziell die westliche Geisteskultur ansehen, dann und durch die Jahrhunderte zurückgehen, dann merken wir natürlich auch, wie dieses Menschenbild, dieses jüdisch-christliche Menschenbild unsere speziell westliche Kultur geprägt hat, zum Positiven geprägt hat. Und das ist natürlich an und für sich schon diesen Einfluss zu verfolgen, rückzuverfolgen, das ist eine ganz starke Sache und kann uns ganz viele wertvolle Einsichten gewähren.
Also das heißt, die Bibel als eine gewisse Offenbarung oder also nicht nur eine Information, sondern du würdest ja wahrscheinlich sagen, es ist eine Offenbarung über den Menschen, oder? Über die Natur des Menschen. Jetzt ist natürlich die große Frage in unserer Zeit in Bezug auf diesen Menschen. Viele kommen ganz schnell auf diesen Punkt zu sagen, klar, die Christen haben da dieses Buch und da steht irgendwas über den Menschen drin. Jetzt haben aber viele das Gefühl, das passt ja gar nicht zusammen mit dem, wie wir heute den Menschen verstehen. Also die Bibel gibt uns keine großen Informationen über naturwissenschaftliche Phänomene. Die Bibel gibt uns nicht viele Informationen über neuere psychologische Phänomene, die wir beim Menschen entdecken können. Das heißt, viele empfinden in der Moderne eine gewisse Diskrepanz, so empfinde ich das jedenfalls, zwischen da halten Christen an diesem Buch fest und an so einem Menschenbild, das irgendwie heißt, ja, irgendwie aus der Erde herausgeformt und Mann und Frau und so weiter. Und das steht in so einem starken Kontrast zu einem modernen Menschenbild. Vielleicht erstmal die Frage, du hast es eben gesagt, wir sind eigentlich geprägt aus dem Christentum. Und vieles ist geprägt aus dem biblischen Fundus, von dem, was wir heute in unserer westlichen Welt haben. Warum glaubst du, empfinden wir heute dann diese starke Diskrepanz zwischen dem, was die Bibel über den Menschen sagt und wo der moderne Mensch sagt, das kann ich so nicht mehr annehmen?
Okay, das sind jetzt ganz viele Punkte in dem, was du gesagt hast. Erstmal, ich würde nicht sagen, dass es hier eine starke Diskrepanz gibt. Im Gegenteil, ich würde sagen, es ist ein tiefes Sehnen, auch im heutigen Menschen unserer westlichen Gesellschaft, nach den Werten, die uns durch das jüdisch-christliche Menschenbild über die Jahrhunderte vermittelt worden ist. Wir sehnen uns nach einem personalen Wert, dass jedes Individuum unendlich wertvoll ist, dass es einen eigenständigen Personenwert gibt, und zwar unabhängig von den Funktionen oder Zwecken, die ein Mensch, die du und ich, bewerkstelligen können. Das ist ein zutiefst jüdisch-christliches Gedankengut, das uns gerade humanistische oder säkulare Philosophien nicht bieten können, weil diese Dinge, die wir jetzt gerade genannt haben, der unendliche Personenwert, die Menschenwürde, diese Ideen sind ja nicht aus dem Reagenzglas herausgepurzelt, die haben wir auch nicht in irgendwelchen Labors naturwissenschaftlich festgestellt, weil das sind zutiefst philosophische Themen. Und die wurden uns durch eine jüdisch-christliche Weltsicht über die Jahrhunderte eingeimpft, und von denen zehren wir heute noch. Nur erkennen wir heute nicht mehr, dass die Wurzeln dieses Denkens jüdisch-christlich sind. Wir haben uns praktisch als Gesellschaft über die letzten Jahrhunderte, speziell in der Neuzeit, natürlich von diesem Erbe, auch dem antiken Erbe, abgetrennt und sehnen uns nach wie vor danach, aber wir haben nicht mehr in vielen Punkten haben wir nicht mehr die Weltanschauung, die das eigentlich begründen könnte. Du hast auch gesagt, die Bibel oder die biblischen Schriften, das sind keine naturwissenschaftlichen Bücher, und ich bin sehr froh darüber. Wäre hier der Anspruch, dass wirklich zuallererst auch naturwissenschaftliche Kenntnisse vermittelt werden, würde dieser Anspruch biblisch erhoben, dann wäre die Bibel ganz stark zeitlich bedingt natürlich und irgendwann out of date, weil unsere naturwissenschaftlichen Kenntnisse entwickeln sich natürlich stetig weiter, und was wir heute naturwissenschaftlich wissen, ist ein ganz anderes Wissen, was wir vor 50 Jahren noch hatten. Und insofern offenbart sich gerade hier auch die Zeitlosigkeit, das Klassikermonopol der biblischen Schriften, indem sie hier Dinge vermittelt und Wahrheiten vermittelt, die unabhängig von der jeweiligen Kultur und unabhängig vom jeweiligen sozusagen Zeitgeist Relevanz haben und auch für uns im Hier und Heute nach wie vor äußerst wichtig und erkenntnisfördernd sind. Die Bibel ist auch kein philosophisches Textbuch, und doch beantwortet die Bibel philosophische Fragen. Sie gibt Antworten, tiefe Antworten auf zutiefst philosophische Fragen. Ja, und das ist, denke ich, eine wichtige Unterscheidung, die uns auch hilft, das, was wir hier an diesem Schatz haben, neu wert zu schätzen.
Also du sagst quasi, die Bibel, eben dadurch, dass sie kein Produkt ist, einfach nur von Nachdenken oder naturwissenschaftlichen Beobachtungen, ist eine Konstante in der Geschichte. Besonders in Bezug auf die Aussagen über den Menschen. Verstehe ich dich da richtig?
Ich würde sagen, dass uns die biblischen Schriften Dinge über den Menschen offenbaren, die zeitlos gültig sind und die für uns im Hier und Heute genauso relevant sind und Nutzen haben, wie für einen Menschen vor 200 Jahren, vor 500 Jahren, vor 1500 Jahren. Weil sich hier natürlich offenbart, als Christen glauben wir das, was Gott als ultimativer Schöpfer, als personaler Urgrund allen Seins, wie er sich den Menschen gedacht hat. Man bekommt also eine Art Gebrauchsanweisung. Ja, das ist natürlich ein sehr einfaches Bild, aber wenn wir wissen wollen, was sich und wie sich Gott den Menschen gedacht hat, dann tun wir gut daran, die biblischen Schriften zu konsultieren. Gerade dann auch die Person Jesu von Nazareth. Hm. Also sowohl alttestamentlich als auch neutestamentlich. Es zieht sich wie ein roter Faden durch.
Und würdest du sagen, die Aussagen der Bibel haben einen Monopolcharakter? Also der Einwand könnte ja kommen, ja, ich bin auch für Menschenwürde und für Liebe und für Sinnhaftigkeit und so weiter, aber ich brauche dazu diese Offenbarung nicht. Ich brauche dazu nicht irgendwelche Schriften, die mir das sagen über den Menschen, sondern das ist etwas, was ich vielleicht intrinsisch aus mir selbst heraus einfach spüre, merke, erlebe. Ich meine, die goldene Regel ist etwas, was ich mir einfach durch Handlungen selbst erschließen könnte. Ja, ich will ja nicht wie ein Stück Dreck behandelt werden, also mache ich das auch nicht. Die große Frage, glaube ich, könnte da sein, selbst wenn ich dem zustimme, was die Bibel den Menschen in seinen Grundzügen sagt, brauche ich wirklich die Bibel dafür, um das zu wissen?
Also, wiederum ganz viele tolle Punkte, die du hier ansprichst. Ich würde sagen, ja und nein, sowohl als auch. Wir haben, und das ist aber wieder ein biblisches Menschenbild, was uns hier die Antwort gibt. Wir sind Imago Dei. Wir sind erschaffen im Ebenbild Gottes. Jeder Mensch ist Imago Dei. Und Kraft dieser Ebenbildlichkeit, und die wurde in der Kirchengeschichte unterschiedlich gedeutet, aber im Wesentlichen haben wir drei Attribute. Wir haben Vernunft, daraus folgt unsere Freiheit, unser freiheitliches Handeln. Wir haben die Vernunft, wir haben Funktionalität, also Mitschöpfertum zweitens, und wir haben drittens Relationalität, das heißt Beziehung. Wir sind zutiefst soziale Beziehungswesen. Kraft dieser Ebenbildlichkeit ist es, hat jeder Mensch als personales Wesen in sich diese Urahnung, mehr zu sein als Zeit plus Materie plus Zufall. Wir haben tief in uns diese Grundintuition, dass wir wertvolle Wesen sind und dass wir Kraft unseres personalen, rationalen Selbstbewusstseins, dass wir etwas Besonderes sind. Also das ist in unserer Menschennatur eingestiftet. Diese Ahnung haben wir. Universal. C.S. Lewis hat uns auch hier, kann uns hier einmal mehr, C.S. Lewis ist einer der großartigen Denker des 20. Jahrhunderts, und er hat auch hier Wichtiges zu sagen, wenn wir dann auf die Person Jesu von Nazareth kommen. Hier sagt C.S. Lewis, es wäre doch erstaunlich gewesen, wenn nun Jesus von Nazareth aufgetreten wäre und eine völlig neue Moral und ein völlig neues Menschenbild propagiert hätte. Hier wären wir zu Recht vorsichtig gewesen oder hätten vielleicht mit mehr Skepsis reagiert. Aber was macht Jesus jetzt in seiner Eigenschaft als großer Morallehrer? Er nimmt Wahrheiten und Erkenntnisse, die schon hunderte von Jahren zuvor erkannt worden sind, und vertieft diese. Jesus stellt also nicht eine neue, radikal neue Sicht des Menschen vor, sondern das, was in den Hunderten von Jahren zuvor schon auch bei den Griechen zum Teil erkannt worden ist, vertieft Jesus auf einzigartige Art und Weise. Und wie du gesagt hast, diese tue anderen nicht, was dir selbst getan werden soll, also diese Art goldene Regel, die finden wir zum Beispiel schon bei Konfuzius, viele hunderte Jahre vor Jesu erscheinen. Also das ist eine Grundintuition, die in uns als ethischen, als rational handlungsfähigen Wesen steckt. Und Jesus nun kommt und nimmt diese allgemeine Offenbarung, die uns allen Menschen Kraft unserer Ebenbildlichkeit gegeben ist, und vertieft sie und zeigt uns den eigentlichen Schlüssel. In dieser Art speziellen Offenbarung, die wir nun in Jesus von Nazareth haben, und die uns was uns hier durch die biblischen Schriften über Jesus vermittelt wird.
Also quasi, ich brauche die Bibel nicht, um das zu leben, aber ich brauche die Bibel, um das begründen zu können, warum das so ist.
Ich würde auch sagen, die Bibel gibt uns hier ganz entscheidende Handlungsweisen an die Hand. Also ja, ich würde auch sagen, wir finden ganz wertvolle Richtlinien und Prinzipien, wie wir leben sollen. Nicht nur die Begründungsdimension, sondern auch die Funktionalität, ja, diese Dimension. Auch das finden wir hier. Natürlich müssen wir äußerst vorsichtig in unserer Auslegung vorgehen. Wir haben 66 verschiedene Bücher 39 im Alten Testament, 27 im Neuen Testament. Wir haben viele verschiedene Genres, die hier zusammenwirken. Wir haben Poesie, wir haben Geschichtserzählung, wir haben antike Biografie in den Evangelien, wir haben Offenbarung, wir haben Prophetie. Also wir haben die verschiedensten Genres. Und hier müssen wir natürlich in unserer Exposition, in unserer Exegese, hier müssen wir natürlich in unserer Exegese vorsichtig sein und dem jeweiligen Buch und dem jeweiligen Kontext gerecht werden, indem wir hier natürlich uns immer auch genau anschauen, was wollte der Autor der ursprünglichen Leser und Hörerschaft vermitteln und wie können wir das ins Hier und Heute übertragen.
Hm. Ja. Okay, das heißt, die Bibel gibt uns nicht nur eine Begründung, irgendwie eine philosophische, metaphysische Idee, so könnte der Mensch sein, sondern liefert eigentlich beides, deiner Meinung nach. Die metaphysische Begründung darüber, wer ist der Mensch und warum erleben wir das, was wir erleben? Und gleichzeitig, was ist denn die beste Handlungsanweisung eigentlich für den Menschen? Was ist die beste Lebensweise, wie der Mensch leben soll?
Wichtig ist hier, Zweiteres folgt aus Ersterem. Mhm. Ja. Nur wenn wir beantworten können und sagen können, was der Mensch ist, können wir dann auch in einem zweiten Schritt beantworten, wie er sich verhalten soll oder worin das gute Leben besteht. Das ist ganz wichtig.
Das ist interessant, weil da würden viele widersprechen wahrscheinlich, weil viele vermutlich sagen würden, in einem pragmatischen Gedanken, ich kann doch einfach diese Dinge umsetzen und quasi durch das Tun werde ich jemand. Und ich brauche gar keine Gedanken darüber, ja, okay, und wer bin ich dann auf einer metaphysischen Ebene, sondern indem ich tue, werde ich diese Dinge. Würdest du sagen, das wäre auch ein legitimer Ansatz?
Da ist natürlich eine Teilwahrheit drin. Du hast hier gerade implizit Aristoteles gebracht. Durch unser Handeln, durch unser Tun formieren wir unseren Charakter und prägen unser eigenes Wesen. Das heißt, Aristoteles bringt das in seiner nikomachischen Ethik. Wenn ich ein gerechter Mensch werden will, muss ich gerechte Dinge tun. Ja. Dahinter steckt natürlich auch der Gedanke, dass wir als Personen handelnde Wesen sind und du und ich, wir offenbaren unser Wesen durch unsere Taten, durch unser Handeln. Wir offenbaren dadurch, was in uns drin steckt. Ja. Also das ist eine Teilwahrheit, das ist eine wichtige Wahrheit, aber das Problem damit ist, wenn wir es aus dem Kontext reißen und sagen, okay, ich brauche nicht mehr, ich versuche einfach, ich streng mich an oder versuche ein guter Mensch zu sein. Darin besteht natürlich dann zuallererst die nächste Frage, was ist ein guter Mensch? Wie definieren wir einen guten Menschen? Was bedeutet gut sein? Das ist eine zutiefst philosophische Frage. Wir sind mittlerweile gesellschaftlich in einem Kontext angelangt, wo das jeder für sich selber definieren kann. Ja, das wäre dann eine Art Subjektivismus. Dein Gutsein, was du unter Gutsein verstehst, das beantwortest du aus dir heraus. Du selbst bist dein letztes Kriterium. Und du gehst nach innen. Ich denke, das ist nur zum Teil richtig, denn das führt uns natürlich in gewisse Probleme, weil wir dann mit vielen verschiedenen Definitionen konfrontiert werden und natürlich nun eine Person sagen kann, okay, mein Gutsein besteht darin, wie die Nationalsozialisten im Dritten Reich eine arische Herrenrasse hervorzubringen. Das ist meine Definition des Gutseins. Und ein anderer hat eine Definition des Gutseins, die er von Mutter Teresa übernimmt und sagt, okay, das, was Mutter Teresa gemacht hat, sich in absoluter Selbstlosigkeit den Ärmsten von Kalkutta hinzugeben, das ist meine Definition des Gutseins. Wir haben also hier zwei verschiedene Definitionen. Beide entspringen sozusagen subjektiv meinem inneren Wesen. Und nun ist die Frage, was ist die bessere Definition? Und wenn wir hier keinen externen Maßstab haben, kein objektives Kriterium, anhand dessen wir beide Menschenbilder vergleichen und bewerten können, dann sind wir in einer Sackgasse gelandet, aus der wir sozusagen metaphysisch nicht mehr herauskommen. Und deswegen ist ein Subjektivismus aus den verschiedensten Gründen, aber ich denke, das ist ein Problem, das wir hier mit einem rein subjektivistischen Zugang zu dieser Frage haben. Wir brauchen einen externen Standard, der uns vermittelt, okay, wie können wir eine robuste und vor allem eine objektiv gültige, die für viele verschiedene Menschen gültig ist, nicht nur für mich im Hier und Jetzt, für mich als Subjekt, wie können wir hier ankommen und eine gesellschaftliche Basis dann auch etablieren, anhand der unser Menschsein und auch dann in einem zweiten Schritt unser gesellschaftliches Zusammenleben gelingen kann.
Hm.
Und hier wiederum haben wir natürlich zum einen in der griechischen antiken Tradition, aber dann auch speziell in der jüdisch-christlichen Denktradition unglaubliche Entwicklungen, die wir in der Kirchengeschichte, in der Geistesgeschichte haben, und von denen zehren wir heute noch. Interessanterweise im Griechischen, in der antiken griechischen Philosophie, als auch dann im jüdisch-christlichen Menschenbild, ist das beides nur theonom entwickelt worden. Also nicht streng autonom, sondern immer in einem Gottesbezug. Das bedeutet, die Menschenwürde ist relational, sie wird uns von außen geschenkt. Es ist eine, Helmut Thielicke, der evangelische Ethiker, hat das so genannt, es ist keine Eigenschaft des Menschen, sondern eine Außenschaft. Sie ist uns von außen gegeben worden. Weil wir ein Geschöpf eines vollkommen guten, wahren, liebenden Schöpfergottes sind, deshalb sind auch wir gut und liebenswert. Nicht aus einer Eigenleistung heraus, im Gegenteil, hier denke ich, ist ganz viel Gefahr, sondern weil uns Gott liebt und weil uns Gott in Existenz geliebt hat, deshalb sind wir liebenswert. Und daraus dann auch leitet sich unser unendlicher Menschenwert ab. Und ich denke, säkular-humanistisch gesehen kann gerade dieser Wert und diese Personenwürde nicht begründet werden. Denn wenn wir die naturalistische Weltanschauung ansehen, was ist der Mensch? Er ist nichts als das Produkt von Zeit plus Materie plus Zufall. Es ist kein Telos, keine Absicht hinter uns, unserem Dasein. Dass du und ich heute hier sitzen, dass wir uns als Menschen, als Homo sapiens so entwickelt haben, ist reiner Zufall. Wir sind ein Produkt der Materie. Und das, was wir heute als Geist wahrnehmen, als rationales Bewusstsein, ist ein spätes Produkt, ist historisch gesehen ein Latecomer. Und deshalb hat der Naturalismus auch ein großes Problem, philosophisch gesehen, unser rationales Bewusstsein zu begründen. Und dann auch so etwas wie die Naturwissenschaften, unser rationales Nachdenken über die Welt zu begründen. Wenn wir wiederum das jüdisch-christliche Menschenbild nehmen, ergeben sich diese Probleme nicht, weil was haben wir am Anfang? Johannes 4, 24 sagt uns zunächst, hier sagt Jesus der samaritanischen Frau am Brunnen, Gott ist Geist. Gott ist nicht Materie, Gott ist Geist. Wenn wir dann an den Anfang des Johannesevangeliums gehen, Johannes 1, 1 bis 4, was sagt uns der Autor hier? Am Anfang war das Wort, der Logos. Das heißt, Gott ist nicht nur Geist, sondern Gott ist rationaler Geist. Gott ist als personaler Urgrund des Seins die Vernunft schlechthin. Und Kraft dieser Realität sind wir nun auch rationale Wesen. Wir sind Personen, weil die Realität personal ist. Und daraus leitet sich nun unser Personsein, unser rationales Bewusstsein ab. Und daraus leitet sich dann auch alles andere ab. Unter anderem unser unendlicher Wert und unsere Personenwürde. Und hier, denke ich, hat weltanschaulich gesehen die christliche Sicht einen extremen Vorsprung, zum Beispiel gegenüber einem streng atheistischen Welt- und Menschenbild. Und das wird auch von den Top-Philosophen und Wissenschaftlern anerkannt. Der Materialismus hat ein Begründungsproblem, wenn es zu diesem Thema Bewusstsein kommt.
Ja. Man könnte jetzt einwenden, dass du jetzt ein sehr homogenes Bild darstellst. Also du hast jetzt viele Aussagen getroffen über den Menschen, die aus der Theologie herausfolgen, deiner Ansicht nach auch aus der
Bibel.
Und
aus der Philosophie.
Aus der Philosophie. Was ein sehr homogenes und klares Bild darstellt, dass die menschlichen Eigenschaften oder auch Empfindungen oder Gedanken philosophisch begründet werden können im Theismus und besonders im Christentum. Jetzt ist natürlich die Frage für manche, auch für viele Christen, wenn sie sich dann die Kirchengeschichte anschauen und den Umgang der Christen mit Menschen und mit diesem Menschenbild, dann sehen wir ja leider alles andere als ein homogenes Menschenbild. Wir sehen verschiedene Interpretationen, dass Christen auch bei Rassenlehre mitgemischt haben und mitgeredet haben, gesagt haben, es gibt da verschiedene Wertungen. Leute kommen natürlich auch mit den verschiedenen Religionskriegen, auch Anhänger von anderen Religionen. Sind diese Menschen dann auch wertvoll und Imago Dei oder nicht? Die Frau in der Kirchengeschichte, wie trägt sie das Imago Dei? Da gibt es ja doch für viele Anfragen, weil das so unterschiedlich interpretiert wurde von Christen und dann auch ganz praktisch umgesetzt wurde. Also was die Rechte angeht von anderen Menschen, was die Rechte von Frauen angeht und so weiter. Woran könnte das liegen, dass wenn du jetzt sagst, eigentlich liefert uns die Theologie ein recht homogenes und auch einleuchtendes Menschenbild, dass dann Christen innerhalb der Geschichte doch so unterschiedlich mit diesem Menschenbild umgegangen sind und das so unterschiedlich interpretiert und umgesetzt haben?
Ja, ich denke, das Phänomen ist dahingehend zu erklären und wiederum liefert uns die christliche Lehre hier, denke ich, überzeugende Antworten. Du und ich, wir haben ein Problem. Und nicht nur du und ich, sondern der Mensch an und für sich hat ein Problem. Und das ist natürlich, dass wir uns von diesem personalen Urgrund, von diesem Schöpfergott, der das Sein schlechthin ist und der uns in Sein gerufen geliebt hat, dass wir uns von ihm abgetrennt haben. Die christliche Lehre bezeichnet das als Sündenfall. Im Griechischen haben wir hier den Begriff Hamartia, ein Verfehlen des Ziels. Das heißt, irgendwas ist schiefgelaufen in unserer Entwicklung, ja, oder in unserem Dasein. Und ja, wir haben, denke ich, weltanschaulich gesehen Dynamit, das hat auch Mahatma Gandhi schon gesagt. Die Christen, wenn nur erkennen würden, was sie an der Bibel haben, die würden innerhalb kürzester Zeit sozusagen die Welt auf den Kopf stellen. Ja, nun haben das Christen getan, gerade wenn wir in die Urkirche schauen und wenn wir uns ansehen, was hier eine Handvoll von Jüngern, die ja wirklich auch, wenn wir uns die Evangelien ansehen, alles andere als Brainer waren, ja, wo immer wieder Versagen im Spiel war, wo immer wieder einfach menschliche Schwäche ins Spiel gekommen ist. Aber gerade das nimmt Gott durch Jesus von Nazareth und beruft diese Menschen in eine Nachfolge hinein. Und Jesus ist nicht gekommen, weil wir perfekt wären, sondern Jesus ist gerade gekommen, weil wir kaputt sind und weil wir hier Erlösung brauchen. Das sagt Jesus auch selber. Er ist nicht für die Gesunden gekommen, sondern für die Kranken. Das bedeutet aber nun auch, in Bezug auf die Kirchengeschichte, wir sind immer wieder am Versagen. Das bin auch ich heute. Ich brauche immer wieder die Vergebung Gottes. Und natürlich sind kirchengeschichtlich ganz große Ausfälle geschehen. Das braucht man nicht schönreden. Das ist so. Aber ich würde sagen, das waren eben gerade Ausfälle. Das war Versagen von dem, was Gott eigentlich geplant hat. Ja. Und ich denke, wir müssen hier aufpassen, gerade in unserem gegenwärtigen gesellschaftlichen Diskurs, weil die Versuchung natürlich nahe liegt, nur die Versagenspunkte der Kirchengeschichte hervorzuziehen und ins Licht zu stellen und zu sagen, okay, schau mal, ihr Christen hier, was ist mit Kreuzzügen, was ist mit Inquisition, was ist mit Hexenverbrennung und Hexenverfolgung und so weiter, Kolonialisierung. Und das ist aber ein einseitiges Bild. Genauso gut könnte ich all die Vorzüge und all die extrem positiven gesellschaftlichen Entwicklungen, die durch das Christentum in Gang gesetzt worden sind, die Entwicklung, die Sozialfürsorge, auch die Universitäten. Die Universitäten sind eigentlich ein kirchliches Produkt, ja, die aus diesem Geist hervorgegangen sind. All das Positive kann ich genauso ins Licht stellen. Also wir brauchen ein ausgewogenes Bild. Wir müssen sowohl Pro als auch Contra beleuchten. Und ich denke aber, im Großen und Ganzen ist es eine Erfolgsgeschichte. Und davon zehren wir gerade im Westen auch heute noch. Auch wenn wir uns die heutigen demokratischen Strukturen ansehen, auch die ganze gesellschaftliche Entwicklung. Und das wird auch von Nichtchristen anerkannt. Johannes Fried ist ein Historiker für das Mittelalter. Ich habe erst vor kurzem ein kleines Büchlein von ihm gelesen, Die Aktualität des Mittelalters. Und Fried, er ist eigentlich ein Religionskritiker. Er schreibt hier, was das für ein jahrhundertelanger Prozess war. Auch gerade im Mittelalter, wo sich dann Kirche und Staat voneinander gelöst haben, dieses Ringen miteinander und wo die Fundamente gelegt wurden für unseren modernen Nationalstaat heute, wie wir ihn im Westen haben. Aber das sind geistesgeschichtlich gesehen, das sind zutiefst auch jüdisch-christliche Errungenschaften, ja, und gerade auch mittelalterliche Errungenschaften. Aber wir blicken heute auf das Mittelalter zurück und meinen, das ist eine finstere Zeit. Ja. Hier kommen wir von den Aufklärern her. Das sind Leute wie Voltaire, die hier bewusst sich selbst abgrenzen wollten und die zurückliegende Zeit, das Mittelalter als finstere mit, also die Zeit zwischen der Antike und nun der neuen aufklärerischen Zeit als dunkles Zeitalter diffamiert haben. Und hier müssen wir aufpassen, weil wir leider von auch heute in unserem Denken hier noch sehr stark von dieser Polemik geprägt sind. Aber das Mittelalter war eine äußerst reiche und erkenntnisreiche Zeit und in vielen natürlich nicht so weit im Technischen gerade wie wir heute, aber in vielen anderen Punkten waren sie um einiges weiter wie wir im Hier und Heute. Also hier müssen wir aufpassen. Und wir brauchen ein ausgewogenes Bild und dürfen nicht nur das Versagen sogenannter Christen oder von Christen in den Mittelpunkt stellen, sondern wir müssen auch gerade die Vorzüge beachten, die hier geleistet worden sind. Und ich würde sagen, das sind Ausfälle. Und deswegen auch können wir das kritisieren, weil wir sagen, so sollte es eigentlich nicht sein. Mhm. Auch von der biblischen, von den biblischen Fundamenten her und auch gerade von der ganzen gedanklichen Fundus, der uns hier gegeben ist. Das ist ein Ausfall.
Das heißt, um zu dieser Frage zurückzukommen, du würdest sagen, das Problem liegt also nicht an der Klarheit der Offenbarung über den Menschen, also dass einfach die Bibel so unklar über den Menschen ist, dass man sowieso alles hineininterpretieren kann, was man halt gerade möchte, sondern dass das menschliche Versagen dazu geführt hat, dass diese Aussagen über den Menschen falsch verstanden wurden oder nicht konsequent umgesetzt wurden. Verstehe ich dich da richtig?
Ja, Paulus sagt es sehr schön. Er sagt, das Gute erkennt er und er möchte es tun, aber er kann es nicht tun. Ihm fehlt immer wieder die Kraft dazu. Und ich denke, das ist eine sehr tiefe Aussage. Und so geht es mir auch sehr oft. Ich weiß immer wieder, an der Erkenntnis mangelt es nicht. Und an der Erkenntnis, wir haben große Morallehrer vor Jesus von Nazareth, zum Beispiel Konfuzius, Aristoteles, auch danach, die haben uns tiefe Erkenntnisse gegeben. Aber das Problem war doch immer ein Umsetzungsproblem. Wir haben das nicht umsetzen können. Dann haben wir Immanuel Kant, ja, später als Philosophen, und wir können die Philosophiegeschichte durchgehen. Wir haben brillante Lichter am menschlichen Horizont, die uns tiefe Erkenntnisse gegeben haben. Und doch sind wir als moralische Wesen, sind wir hier weiter als der Mensch des Mittelalters oder als frühere Menschen? Ich würde sagen, nein. In vielen Bereichen sind wir vielleicht sogar hinter diese Menschen da vergangener Zeiten zurückgefallen. Ja? Also wir sehen, an der Erkenntnis hat es nicht gemangelt. Die Umsetzung ist das Problem. Und hier kommt natürlich unsere Willensschwäche ins Spiel, dass wir immer wieder merken, okay, wir haben ein Riesenproblem, nicht nur das Gute zu erkennen, sondern das Gute zu wollen und das zu tun. Und dann kommen natürlich die verschiedensten auch gesellschaftlichen Komplexe mit ins Spiel, Machtverhältnisse, politische Strukturen, die hier Einfluss nehmen. Und Macht, gerade politische Macht, ist immer ein großes Problem und eine Herausforderung für uns als Menschen. Denn wenn wir Machtfülle besitzen, besteht natürlich in uns die große Versuchung, die zu unseren eigenen Zwecken, zu unseren eigenen Gunsten einzusetzen und zu missbrauchen. Ja, Macht korrumpiert und absolute Macht korrumpiert absolut. Ja, so heißt eine wichtige Weisheit. Und deswegen war auch das Problem des Christentums zum Beispiel nie der Wahrheitsanspruch. Ja, dass Christen einen Wahrheitsanspruch, einen objektiven Wahrheitsanspruch vertreten haben. Das hört man ja auch öfters, dieser Vorwurf, ja, wenn du sagst, okay, du kannst die Wahrheit erkennen, du hast einen objektiven Wahrheitsanspruch, das fördert doch Gewalt. Aber jeder von uns hat einen Wahrheitsanspruch. Ja. Selbst derjenige, der sagt, es gibt keine Wahrheit, ja, ist das nun die Wahrheit? Dann widerspricht er sich selbst. Ja. Also wir haben hier ein logisches Problem. Ja, so etwas wie Wahrheit, wir sind alle Wahrheitssucher und wir haben alle einen Wahrheitsanspruch. Ich denke, das große Problem ist es, gerade wenn wir die Kirchengeschichte ansehen, nicht der Wahrheitsanspruch, sondern Wahrheitsanspruch plus politische Macht oder plus staatliche Gewalt. Wenn diese beiden Elemente zusammenkommen. Und wir haben nun natürlich in der Kirchengeschichte große Zeiten, lange Zeiten, wo Christen in der Mehrheit waren und wo sie extreme, auch als kirchliche Organisation, extreme politische Macht ausgeübt haben. Hm. Und dass hier dann natürlich Missbrauch stattgefunden hat, ich denke, das sollte uns nicht überraschen. Hm. Aber der Wahrheitsanspruch selbst, das, was wir in der Schrift finden, das, was wir in der Person Jesu von Nazareth finden, das ist nicht das Problem. Das hat auch nicht zu Gewalt geführt. Sondern es ist immer diese toxische Kombination Wahrheitsanspruch plus politische Macht. Hm. Und es gibt natürlich Weltanschauungen, die zu Gewalt aufrufen. Die gibt es. Und hier müssen wir äußerst vorsichtig sein. Aber wiederum, ich denke, gerade in der geschichtlichen Entwicklung und in dieser Trennung von Kirche und Staat, wie sie gerade im Mittelalter stattgefunden hat, diese große geistesgeschichtliche Erkenntnis und Entwicklung, die ist äußerst wertvoll und wichtig. Und das ist auch, was wir heute haben, ein Produkt vergangener Zeiten. Und deswegen sollten wir das wertschätzen und uns gerade auch immer wieder der Vergangenheit zuwenden, um tiefe Erkenntnis für unser Hier und Heute zu gewinnen.
Okay, das bedeutet also, der Mensch im christlichen Menschenbild ist nicht irgendwie dieser perfekte Superhero, der jetzt alle anderen übersteigt und der alles besser macht, sondern du sagst ja im Prinzip damit, auch die Christen sind in der gleichen Gefahr wie alle anderen, Fehler zu begehen, korrumpiert zu werden, sich hinzugeben, sich schlechten Dingen hinzugeben, schlechten Narrativen hinzugeben, sich eins zu machen mit Handlungsweisen, die nicht gut sind. Aber du würdest ja sagen, gerade in der Konzentration auf diese biblischen Wahrheiten über den Menschen findet der Mensch eben wieder seine Orientierung. Das ist ein wichtiger Punkt natürlich für viele, dass sie sagen, okay, gut, die Bibel sagt Dinge über den Menschen, die tatsächlich hilfreich sind. Aber wenn ich mir jetzt den anderen Akteur in der Bibel angucke, nämlich Gott selbst, wie er mit dem Menschen umgeht, da sehen viele ebenfalls eine Diskrepanz. Das heißt, wir sollen irgendwie alle lieben, wir sollen irgendwie die liebevollen und aufopfernden Menschen sein. Aber warum gibt es dann Aussprüche in der Bibel, wie dass Gott oder Jesus selbst Menschen Hunde nennt oder so, ja? Zum Beispiel auch die samaritische Frau, ne, wo so dieser Begriff kommt, ne, mit dem Hund. Oder auch im Alten Testament ja ganz viel, wo es um diesen starken Exklusivismus geht. Zu sagen, da gibt es diese Menschen, die zu Gott gehören und die sind irgendwie in seinen Augen sein Volk und wertvoll und toll. Und dann gibt es aber diese anderen Menschen und die werden dann ganz anders behandelt. Von Gottes Seite her, nicht nur von den Menschen. Da ist Gott nicht mehr dieser fürsorgliche und liebevolle und ja, ihr seid ja in meinem Ebenbild, sondern er verwirft Menschen, er verflucht Menschen, er bestraft Menschen, er behandelt sie nicht wie dieses Ebenbild. Wie würdest du mit dieser Fragestellung umgehen, zu sagen, ja, aber von Gottes Seite her wird doch dieses Menschenbild gar nicht so eingehalten.
Okay, wow. Das ist natürlich ein tiefer Gedanke, ein tiefer Punkt und du hast aber jetzt auch sehr viele verschiedene Dinge gemeinsam präsentiert. Und deswegen ist ein erster Schritt natürlich wieder, das etwas zu differenzieren. Und gerade bei Schriftstellen, die uns herausfordern, ist der erste Schritt immer, wir müssen uns das Buch ansehen, das Genre, wir müssen uns den speziellen Textabschnitt ansehen und immer den genauen Kontext. Hm. Zum Beispiel ist der Kontext des Gesprächs von Jesus und der Frau, wo du gerade den Begriff mit Hunde, das Hundebild gebracht hast, ist eine ganz andere Situation, wie natürlich jetzt im Alten Testament, wo es um israelitische Eroberungszüge geht. Also das müssen wir immer partikular und ganz genau im Einzelfall betrachten und dann zu einer exegetisch vorsichtig und sorgfältig vorgehen. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, wir müssen zuerst uns klar machen, was für ein extremes Vorrecht es ist, dass du und ich Wesen mit einem rationalen Selbstbewusstsein sind, dass wir verkörpertes, rationales Bewusstsein haben. Das ist ein unglaubliches Vorrecht, das den allermeisten heutzutage gar nicht mehr bewusst ist. Wir nehmen das als selbstverständlich. Der Philosoph Dietrich von Hildebrand hat das wunderbar auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, dass wir personale Wesen sind, das ist für uns heute überhaupt nicht mehr besonders. Wir nehmen das als selbstverständlich hin, ohne uns zu fragen oder uns klarzumachen, was für ein Vorrecht das eigentlich ist. Das heißt, jedes Lebewesen, jedes menschliche Lebewesen ist unglaublich privilegiert, sein zu dürfen. Und das Sein kommt immer zuerst vor der Leitfrage. Wir können nur leiden, weil wir sind. Die Leitfrage, der ist oder das Böse, das Übel, privatio boni, ist ein Mangel an Gutem. Was ist das Gute? Unser personales Sein schlechthin. Und jedes Geschöpf ist von Gott in Existenz geliebt worden, als Schöpfergott, und es ist ein Vorrecht zu sein. Das ist unsere Ausgangsbasis. Und nun von dieser Basis aus können wir uns die schwierigen Stellen ansehen und dann differenziert zu Ergebnissen gelangen. Nun sagst du, okay, lass uns das Alte Testament nehmen, lass uns die zum Beispiel, natürlich ist ein Vorwand, der immer wieder gebracht wird, die Eroberungszüge Israels nehmen. Auch das ist natürlich eine Riesenthematik, die können wir jetzt gar nicht hier in gewünschter Tiefe abhandeln. Ich kann nur ein paar Punkte dazu sagen, in welche Richtung ich gehen würde in Beantwortung der Frage. Und hier müssen wir natürlich sehen, dass wir es in den 66 biblischen Büchern, dass wir verschiedene Perspektiven auf diese Heilsgeschichte, die Gott mit dem Menschen vorhat, wir bekommen hier 66 verschiedene Perspektiven. Und wir sehen, dass sich Gott ganz zu Beginn einen Menschen herausruft, das ist Abraham, der auszieht aus seinem Land in das verheißene Land. Und aus diesem Mann, aus diesem Geschlecht Abrahams nun entsteht das erwählte Volk Israel, das sich Gott unter all den Völkern auserwählt hat. Aus diesem Volk nun soll der Messias kommen, Jesus von Nazareth, viele hunderte von Jahren später. Und nun geht dieses Volk Israel natürlich eine gewaltige Abenteuergeschichte ein, indem sie diesem Gott Jahwe, wie er sich in Exodus 3,14 im brennenden Dornbusch offenbart, indem sie diesem Gott nun vertraut und ihm folgt. Mhm. Das ist natürlich eine große Versagensgeschichte immer wieder. Man muss sich nur die 40 Jahre in der Wüste ansehen und was hier auch an Versagen stattgefunden hat. Da wären wir auch wieder bei der Parallele zur Kirchengeschichte, zu christlichem Versagen. Und nun geht es natürlich um einen Überlebenskampf auch dieses Volkes Israel, und wir sehen immer wieder die Ermahnung Gottes in den fünf Büchern Mose, dann auch im Buch Josua, sich nicht mit den umliegenden Völkern zu vermischen. Dass hier das Volk Israel aufpassen muss, nicht aufzugehen als Kultur und nicht die Götter, die zum Teil äußerst perversen, korrumpierten Götterbilder der umliegenden Völker zu übernehmen und somit ausgelöscht zu werden. Denn was steht hier auf dem Spiel? Es steht der Heilsplan Gottes selber auf dem Spiel und das Kommen Jesu von Nazareth viele hundert Jahre später. Das steht auf dem Spiel. Und nun verheißt Gott diesem Volk Israel dieses Land, und dieses Land wird natürlich von äußerst korrumpierten Völkern bewohnt, und es war hier Kindesopfer an der Tagesordnung. Es waren äußerst gerade sexualethisch pervertierte Praktiken. Es war ein starker Missbrauch des Menschen hat hier stattgefunden. Und es heißt ja auch, dass Gott sich geduldig zeigt. Er hat 400 Jahre gewartet mit dem Gericht dann auch über diese kanaanitischen Volksgruppen, um zu sehen, okay, findet hier Umkehr statt, findet eine Besserung statt. Und wir müssen deshalb auch diese Vorgehensweise hier als eine Art Gericht sehen, das hier stattfindet. Und es war auch kein Genozid. Das wird da oft vorgeworfen, denn es gab für Einzelpersonen, einzelne Gruppen immer die Möglichkeit, umzukehren, diesen sündhaften Weg zu verlassen, sich Israel anzuschließen. Es ging also nicht einfach nur um die Ausrottung eines Volksstammes schlechthin. Hier müssen wir äußerst vorsichtig sein, das zum einen. Ein letzter wichtiger Aspekt noch in Bezug auf diese Kanaaniter-Frage. Was wir nicht tun dürfen und auch nicht tun können, ist, wir können diese Geschehnisse hier im Buch Josua nicht als zeitlose Handlungsanweisung nehmen. Gerade das können wir nicht tun. Sondern was hier geschehen ist, ist ganz klar historisch bedingt und historisch einmalig und nicht wiederholbar. Deswegen können wir als Christen, zum Beispiel wie es die Kreuzzügler oder gewisse Kreuzzügler getan haben, können wir das nicht nun nehmen und sagen, okay, so wurde hier mit den Kanaaniten umgegangen und wir übertragen das nun wir nehmen das als Befürwortung für unseren Kreuzzug und wiederholen das heute. Genau das war der Fehler, den die Kreuzzügler gemacht haben. Und das können wir nicht wiederholen, weil es eine historisch einmalige Sache ist, die so nicht wiederholbar ist. Und es war ein Gerichtsvollzug unter anderem, Es war natürlich viel mehr. Zum einen ein Bewahrungsprojekt für das Volk Israel, zum anderen ein Gerichtsprojekt in Bezug auf diese depravierten Volksstämme. Und das ist historisch einmalig und nicht wiederholbar. Deswegen können wir das auch im Hier und Heute nicht mehr als Handlungsmotivation hernehmen, wie es zum Beispiel die Kreuzzüge getan haben.
Hm, verstehe. Okay, das heißt, dieser Punkt ist, glaube ich, für viele verständlich, zu sagen, klar, dieser Gott, der übt da auch Gericht aus, der sieht auch, was diese Völker angerichtet haben, er lässt die nicht einfach laufen. Und trotzdem schwingt da vielleicht so etwas mit für viele Bibelleser, vielleicht auch durch die Kirche, vielleicht auch durch die Bibel, aber auch durch die Kirchengeschichte hindurch, hat da nicht Gott so seine Lieblinge? Also so dieses, wenn wir jetzt davon reden, wer ist der Mensch? Und du hast ja am Anfang unseres Gespräches gerade damit begonnen zu sagen, der Mensch, und das immer wieder wiederholt, ist in Existenz geliebt worden.
Ja.
Und du redest ja vermutlich von jedem Menschen, unabhängig von Nation, Sprache, Zeit. Ja. Und trotzdem schwingt da für viele in diesen Geschichten, aber auch in der weiteren Beobachtung bis heute unter Christen vielleicht so etwas mit wie, aber vermittelt ihr nicht dieses, wenn du jetzt dann mal Christ bist und wenn du dann irgendwie dieser neue Mensch oder was auch immer das sein mag bist, bist du dann nicht dieser Liebling von Gott? Und alle anderen, die sind dann zwar da und da ist dann Gott irgendwie traurig drüber, ach ja, irgendwie hätte ich was Besseres gewollt, aber so ganz mitleidig ist er dann auch nicht und am Ende sind sie verloren.
Okay.
Wie lässt sich das quasi gesamtheitlich vereinen für dich zu sagen, da ist dieser Gott, der jedem Menschen diese Liebe zuspricht?
Ich würde zunächst einmal sagen, jeder Mensch ist Gottes Liebling, Kraft unserer Existenz. Hm. Allein schon, dass wir ins Sein dürfen, das ist das, was ich zuvor schon gesagt habe, mit unserem personalen Selbstbewusstsein. Gott hat also keine Lieblinge und in Bezug auf das Volk Israel müssen wir immer auch sehen, dass Israel einen Auftrag zu erfüllen hatte, eine Mission. Und diese Mission war so wichtig, gerade im Hinblick auf die Heilsgeschichte und auf das spätere Kommen des Messias, dass diese Mission nicht gefährdet werden durfte. Und gerade dieser Entwicklungsprozess des Volkes Israel in den ersten fünf Büchern Mose, im Buch Josua, ist eine Art Heiligungsprozess. Ja, die Israeliten mussten ja lernen, auch gerade in der Wüste, was es bedeutet, ein heiliges Volk zu sein. Was es bedeutet, diesem Gott Jahwe, der vollkommen gut ist und in dem kein Makel ist, nachzufolgen. Und in diese Richtung lassen sich auch viele der für uns heute unverständlich erscheinenden alttestamentlichen Befehle oder Ordnungen an das Volk Israel sehen. Zum Beispiel, dass sie den Ochsen nicht mit einem Esel vor ein Gespann spannen sollten. Wir denken uns heute, warum nicht? Ja, aber hier dient das als Bild einfach, dass sich Israel als Volk reinhalten sollte und sich nicht vermischen sollte, um diesen wichtigen Heilsauftrag, den sie hatten, zu erfüllen. Das hat also nichts mit Lieblingen zu tun, sondern vielmehr mit Mission. So wie ein Agent natürlich, wie James Bond, hier mit einem Geheimauftrag unterwegs ist und alles viel, viel weitreichendere Konsequenzen es hätte, wenn dieser nun versagt. Und so ähnlich könnte man das mit dem Volk Israel sehen.
Ich würde jetzt vielleicht ein bisschen zurückkehren zu dem Anfang unseres Gespräches und den Bogen ein bisschen schließen. Wir haben jetzt viel gesprochen über die Bedeutung der Bibel in der Frage, wer ist der Mensch und sagt die Bibel da was drüber? Wir haben über Kirchengeschichte gesprochen, warum da manche Sachen auch schief gelaufen sind und die sich nicht so ganz decken mit dem, was Jesus gesagt hat und auch der Umgang Gottes mit dem Menschen. Wo würdest du sagen, siehst du in unserer modernen Zeit den größten Aufprall über die Vorstellung des Menschen zwischen dem, wo du sagen würdest, das ist die Theologie, das ist das, was die Bibel lehrt, das ist das, was du glaubst auch über den Menschen und über Gott, und das ist das, was die Moderne oder die Postmoderne oder wie man auch unsere Zeit bezeichnen möchte, über den Menschen aussagt. Wo würdest du sagen, ist der größte Zusammenprall heutzutage? Mhm.
Wir müssen einerseits unterscheiden zwischen Moderne und Postmoderne. Beides sind verschiedene Phänomene. Hm. Ich würde sagen, der größte Clash besteht in einem stark individualistischen, autonomen Menschenbild der Moderne, was sich dann auch in die Postmoderne hinüber projiziert. Hm. Und einem abhängigen, relationalen Menschenbild, wie es uns biblisch-personalistisch dargeboten wird auf der anderen Seite. Also dieser starke Individualismus auf der einen Seite und ein starker Relationalismus auf der anderen Seite. Und das, denke ich, ist die moderne Lüge vom autonomen Selbst. Dass du und ich letzten Endes autonom sind und wir die Herren und Herrinnen unserer eigenen Geschichte sind. Das ist eine Lüge. Wir sind keine autonomen Selbste. Wir sind zutiefst relationale, soziale Wesen. Wir sind zutiefst voneinander abhängig. Der Engländer John Donne hat das so genannt, no man is an island. Kein Mensch ist eine Insel. Und Josef Ratzinger hat es wunderbar gebracht, Menschsein, die primäre Wahrheit über den Menschen bedeutet, dass er abhängig ist. Und wir sind zutiefst abhängig voneinander, von unseren Eltern, von auch der Kultur, in der wir aufwachsen, von der Gesellschaft, von den vielen, vielen Menschen, die vor uns gekommen sind und die diese Gesellschaft heute überhaupt erst ermöglicht haben. Wir stehen auf den Schultern von Giganten. Und das ist uns gerade heute, denke ich, verloren gegangen. Und daraus folgt von dieser gesunden Abhängigkeit auch, folgt daraus eine Dankbarkeit, eine Demut, eine Wertschätzung auch für das Vergangene, auch für die Tradition. Das, denke ich, ist ein Schlüssel, den wir wiedergewinnen müssen. Diese Lüge des autonomen Selbst, diese Lüge, dass wir selbst der Weisheit letzter Schluss sind, dass alles aus unserem Inneren kommt, dass wir die Herren unseres eigenen Schicksals sind. Ja, da sind natürlich Teilwahrheiten drin, aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Und die große Gefahr heute ist, dass wir das als Wahrheit schlucken und uns somit Schaden zufügen, weil es unserer menschlichen Wesensnatur nicht gerecht wird.
Ja, wir sind jetzt so langsam am Ende des Gesprächs angekommen. Natürlich haben wir jetzt nicht alle Fässer sofort geschlossen und so behandelt, dass alle Fragen beantwortet sind. Wir werden auf jeden Fall in die Beschreibungsbox Literatur packen, wo man auch bestimmte Dinge noch vertiefen kann. Aber vielleicht hättest du uns auch eine Möglichkeit, gerade wenn man sagt, hey, man möchte von dir ein bisschen mehr mitbekommen oder auch diese Gedanken weiter vertiefen, hättest du ein Angebot von deiner Seite aus, wo du sagen könntest, da können Leute mal andocken?
Ja, sehr gerne. Wir haben ein tolles Sommerprogramm über unsere Stiftung. Und zwar bieten wir in diesem Jahr 2025 erstmals die C.S. Lewis Sommerakademie an, im schönen Bayerischen Wald mit dem deutschen Lewis-Experten Dr. Norbert Feinendegen und meiner Wenigkeit. Und hier sehen wir uns dann genauer an, was dieser großartige Denker C.S. Lewis zu einigen dieser Fragen auch zu sagen hatte. Und das Besondere an unserer Akademie ist eben nicht nur reines akademisches Studium oder hier Fortbildung, sondern diese Kombination aus Fortbildung und Freizeit. Wir leben in einem wunderschönen Urlaubsgebiet, im Bayerischen Wald, und wir werden diese Sommerakademie kombinieren mit Kanufahren. Wir haben eine der schönsten Kanustrecken Deutschlands vor der Tür.
Oh, wow.
Mit Wandertouren und mit ganz viel Gemeinschaft, um das Gehörte und Gelernte dann gleich relational zu vertiefen und umzusetzen. Insofern herzliche Einladung, wenn ihr hier Interesse habt. Unsere Webseite lautet www.bg-stiftung.org und hier findet ihr mehr Details zur C.S. Lewis Sommerakademie, die zweimal im Sommer stattfindet.
Da sind wir auch wieder beim Anfang unserer Folge. Das heißt, auch das Freizeitangebot und das Leibliche hat die Relevanz, die es braucht, auch eingebettet in die theologisch-philosophischen Sachen.
Wir wollen immer ganzheitlich unterwegs sein. Ne?
Sehr gut.
Ganz wichtig.
Vielen, vielen Dank dir für diese Folge. Vielen Dank fürs Gespräch.
Danke für die guten Fragen, Dave. Es war mir eine Ehre und Freude, hier zu sein.
Sehr gerne. Und euch alles Gute.